Meine Damen und Herren, liebe philosophischen Freunde, worum geht's heute? Ich habe das an die Tafel geschrieben: die wahre Lüge vom Naturrecht und die Wahrheit des Kulturrechts. Ich möchte diese Frage, diese Doppelfragestellung an vier Hauptpunkten ausführen: an dem Verfassungsbruch in den USA. Erstens, zweitens an der Theorie der Erstgeburt des Menschen, also die wahre Lüge von Platon und die Wahrheit der Kulturgeburt der Demokratie. Das ist der zweite Hauptpunkt. Der dritte ist dann die von Hobbes vor allem ins Spiel gebrachte Idee des Königs als ewiger Souverän und die Gegenthese von Locke, das Parlament und die Demokratie als eine Institution, die den Volkswillen, den Geist des Volkes zum Ausdruck bringt. Die zentrale Fragestellung, die sich überhaupt durch die gesamte Vortragsreihe zieht, nämlich: wir haben es mit einem Angriff auf die Demokratie zu tun und das Freiheitsproblem, die Lösung in der Demokratie ist, ob sich die Demokraten zur Elite, zum Elitesein bekennen, zur Tüchtigkeit ihrer Seele und ihres demokratischen Handelns, dann sind sie die Elite der Demokratie. Und die Gegenposition, die werde ich Ihnen heute auch darstellen, das ist die Elitentheorie der Diktatur oder der Tyrannis. Und diese Elitentheorie geht im Grunde genommen bis zu Nietzsche und dann eben auch beim Faschismus, beim Führerkult ist die eingemündet. Also das ist die antidemokratische, die tyrannische Elite. Also das ist der Punkt, den wir hier auch mit Hobbes besprechen werden und dem Gegensatz zu Locke. Locke ist der geistige Vater der amerikanischen Verfassung. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal vorausschicken. Und dann der vierte Punkt, über den ich heute sprechen werde, ist die rassistische oder rassische Ethnologie, die den Kolonialismus und die Rassenlehre befeuert oder den theoretischen, den angeblich wissenschaftlichen Hintergrund dafür geliefert hat, dass es so etwas wie den besseren weißen Mann gibt im Verhältnis zu den angeblich minderbemittelten schwarzen Menschen oder den anderen Rassen. Das ist der Grundgedanke dieser heutigen Vorlesung, Ihnen vor Augen zu führen, welcher Irrsinn sich hinter dem Naturrecht verbirgt, hinter dieser Theorie, die aus der platonischen Mythologie eigentlich kommt und die ein zentraler Angriff gegen das sokratische Denken der Demokratie war. Also der Grundgedanke, den ich heute darstellen möchte, ist, dass wir mit dem Naturrecht eine Theorie der angeblich natürlichen Eliten haben, die aus der Erde geboren werden, und mit dem Kulturrecht der Demokratie eine Elite oder die Grundlage einer Elitenbildung auf der Grundlage des Eigentums. Die Tyrannen möchten und wollen sich zu den Besitzern des Volkes machen, also die enteignen das Volk regelmäßig, und die Demokratie mit ihrer Kulturtheorie möchte und will den Bürger in sein Eigentum einsetzen. Das erste Eigentum an uns ist unser Leib und das zweite Eigentum in uns ist unser Eigensinn, sprich französisch die Souveränität, weil es den eigenen Sinn in den Vordergrund rückt und in unserer Kultur, in unserer autoritären Gegenkultur immer wieder den Blick lenken kann auf das, was wir den Bruch des Eigensinns nennen, nämlich dass die schwarze Pädagogik in unserer Kultur, das ist ja immer wieder der tiefe Hintergrund, den wir reflektieren müssen, das negative Erbe unserer Kultur, dass wir auf dieses Brechen von Eigensinn reflektieren. Sei doch nicht zu eigensinnig, ist eine der Hauptthesen oder Hauptleitlinien der pädagogischen Ausbildung und die in unserer Kultur, in der katholischen Kultur, vor allem durch die Jesuiten im 17. Jahrhundert sehr prominent nach vorne gebracht worden ist und dazu geführt hat, dass wir es mit dieser schwarzen Pädagogik in dieser extremen Form zu tun haben. Also, wir müssen zwei Dinge immer wieder denken. Das Naturrecht ist ein Recht über und auf den Besitz von Dingen. Das ist der erste Grundgedanke. Und das Existenzrecht der Demokratie ist das Recht auf das Eigentum an uns selbst. Also dieser Gegensatz, das sind die zwei Säulen, die sich durch unsere Kulturgeschichte ziehen. Diesen Gegensatz im Auge zu behalten, ist ganz wesentlich. Dinge sind Pragmata und Eigensinn ist Kremata, griechisch. Ja? Und das ist der Grundsatz von Protagoras damals aufgestellt. Der Mensch, Anthropos, ist derjenige, der seine Kremata, seine eigensinnigen Dinge hervorbringt, schöpft. Und Platon hat diesen Grundsatz dahingehend verdreht, dass er immer wieder in seinen ganzen Schriften gesagt hat, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist falsch, das hat Protagoras so nie gesagt. Er hat immer gesagt, der Mensch ist das Metron seiner Kremata, seiner Geltungen, die er schafft. Und die Geltungen schafft er in seinen Gesetzen. Wenn man jetzt den Menschen zu einem Ding macht und sein Denken auch zu einem Ding, beginnt die erste Enteignung des Menschen natürlich in der Religion und im Mythos, und darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Also wir müssen zuerst über ein Phänomen sprechen, nämlich über den Verfassungsbruch in den Vereinigten Staaten. Sie haben ja erlebt, dass die Horden durch das Kapitol getobt haben, dass Trump sie aufgefordert hat, die Inauguration von Biden und Kamala Harris zu verhindern. Es ist kurzfristig auch geglückt. Und dann sind die aber rausgegangen, diese Besetzer, der Büffelmann, ja, die haben dann das ganze Kapitolparlament eben auch wieder verlassen. Und der tyrannische Umsturz ist in sich zusammengefallen, weil Trump auch überhaupt nicht da war. Sie wissen ja vielleicht, dass die Demokraten im amerikanischen Senat, also im Repräsentantenhaus und im Senat zusammen, ein zweites Impeachment veranstaltet haben, verlangt haben, und das konnten sie auch durchsetzen. Warum konnten sie es durchsetzen? Was wollten sie damit erreichen? Sie wollten damit erreichen, dass Trump und der Trumpismus verurteilt wird. Eine gute Idee mit einer schlechten Ausführung. Also nicht jede gut gemeinte Idee, jedes, was gut gewollt ist, wird auch gut gemacht. Dieses ist ganz schlecht gemacht worden und das möchte ich Ihnen zuerst darstellen. Warum? Weil es den hartleibigen oder hartbeinigen Trumpisten natürlich erlaubt hat zu sagen, man möchte sich an dem alten Präsidenten rächen. Jetzt, wo er nicht mehr geschützt ist durch die Verfassung. Der amerikanischen Verfassung kann ein Präsident nur dann aus dem Amt entfernt werden. Das wissen Sie ja jetzt mittlerweile hinlänglich. Er kann nur entfernt werden, wenn zwei Drittel aller Senatsmitglieder dann am Ende in einem Gerichtsverfahren ihn verurteilen. Und das war von Anfang an den Demokraten klar, dass sie diese Zweidrittelmehrheit im Senat nicht bekommen werden. Warum haben sie aber dieses zweite Impeachment dann doch versucht? Und das ist die große Frage, weil sie den Trumpismus bekämpfen wollten. Aber den Trumpismus muss man bekämpfen, indem man ihm die Grundlagen nimmt, und zwar im Volk. Und das Volk darauf aufmerksam macht, dass der Trumpismus eine Besitzergreifung des Eigentums, also eine Enteignung der Bevölkerung mit sich bringt und eine Zerstörung des Eigensinns. Das möchte ich Ihnen auch klar machen. Und als Sie ihn abgewählt haben, hat die Mehrheit, ist das Pendel umgeschlagen. Und wir haben in den Vereinigten Staaten eine unglaublich hohe Wahlbeteiligung erlebt. Wunderbar. Das ist die eine sehr, sehr positive Seite. Und in dieser Wahlentscheidung, wo Leute gesagt haben, die Wahl akzeptieren wir und führen sie durch als ein Hochamt der Demokratie. Das sind vor allem im Süden die Leute dem alten Aufruf von Martin Luther King gefolgt. Die sind im Sonntagsgewand, alte Damen, schwarze alte Damen in ihrem Sonntagsgewand zur Wahl gegangen, weil sie das als ein, wie Martin Luther gesagt hat, eure Wahl muss sein wie ein Hochamt für die Demokratie. Diese zugegebenermaßen sehr pathetische, religiöse Fundierung hat aber was, weil sie natürlich auf den Souveränitäts- und Schöpfungsgedanken im Wahlakt zurückgeht. Das war Martin Luther King auch klar. Aber vor allem eben seinen Unterstützern. Die Wahl und die Wahlbeteiligung und die Teilnahme an der Ausübung der Souveränität des Volkes macht den Menschen zu einem Mitglied einer geistigen Gemeinschaft. Und diese geistige Gemeinschaft ist die Kulturgemeinschaft der Demokratie und nicht die Naturgemeinschaft der Besitzergreifer. Jetzt möchte ich aber auf den zweiten Punkt des abgelehnten Impeachments zurückkommen. Sie wissen ja, die Demokraten sind mit diesem Impeachment, mit dem zweiten Impeachment gescheitert. Warum sind sie gescheitert? Nicht nur, weil sie nicht die Mehrheit bekommen haben, sondern weil sie, das klingt vielleicht in Ihren Ohren jetzt hart, einen Verfassungsbruch begehen und unterstützen wollten, den es nicht geben darf. Nach der amerikanischen Verfassung nicht und nach unserer eigenen nicht. Warum nicht? Da muss man sich ironischerweise die Rede des Senatsführers, des alten Mitch McConnell, sagt also in der Ablehnung dieses zweiten Impeachment Folgendes. Er argumentiert, dass die Horden von Trump illegal und rechtswidrig den Senat besetzt haben und dass dieser Sturm auf das Kapitol aufs Schärfste zu verurteilen ist. Zweitens sagt er aber, da dachte ich zunächst, ah, das ist ja schlau von ihm, der will seine Haut retten. Das will er auch und wollte er auch, aber er wollte nicht nur seine Haut retten, sondern er hat mit der Ablehnung des zweiten Impeachments auch die Verfassung gerettet. Und das muss man sich genau überlegen, warum das so ist. Wenn nämlich der amerikanische Präsident über die Zeit seiner Präsidentschaft hinaus angeklagt werden kann, dann verlängert sich seine Präsidentschaft automatisch um den Zeitraum, in dem er angeklagt wird. Warum? Weil laut amerikanischer Verfassung die Präsidentschaft eine Ausübung der Souveränität des Volkes auf Zeit ist. Und zwar auf die Zeit von maximal zwei Amtsperioden. Es hat davon nur einmal eine Ausnahme gegeben für Roosevelt im Zweiten Weltkrieg, weil die amerikanische Bevölkerung damals gesagt haben, wir können jetzt während des Krieges in dieser Endphase nicht noch einmal wählen, einen Wahlkampf machen. Wir müssen bei der bewährten Führung des Roosevelt bleiben. Und dann hat der gesamte Senat und das Repräsentantenhaus für diesen außerordentlichen Kriegszustand und Ausnahmezustand eine Ausnahme erlaubt. Aber das war ausdrücklich nur eine Ausnahme und Die Verfassung durfte nicht geändert werden. Zurück also, in dem Augenblick, in dem das Repräsentantenhaus und der Senat zusammen einen alten Präsidenten über seine Amtszeit hinaus anklagen, verlängern sie automatisch seine Amtszeit. Und das ist genau das, was Trump eigentlich wollte. Der hat ja immer argumentiert, dass er als Besitzer der Macht, die er nun erobert hat, in den Wahlkämpfen und auch im letzten Wahlkampf das Recht hat, diese Macht über das amerikanische Volk weiter auszuüben, weil es ihm jetzt eben gehört. Aber nein, das amerikanische Volk gehört ihm nicht. In der Demokratie gehört das Volk sich selbst. Es ist der Souverän. Wenn man aber nun in dieser Anklage über den Zeitpunkt der Präsidentschaft hinaus diese Präsidentschaft durch die Anklage verlängert, ist man eigentlich in die Falle von Trump gegangen und hat ihm damit gezeigt, du bist eigentlich immer noch Präsident der Vereinigten Staaten. Nein, das ist er nicht. Und das zweite Impeachment-Verfahren ist also abzulehnen nach der Argumentation von Mitch McConnell. Und da hat er recht, weil es verfassungswidrig ist, weil es die amerikanische Verfassung verändern würde. Und zwar fundamental. Das Problem ist nun folgendes. In dem Augenblick, in dem man dieses zweite Impeachment-Verfahren zulässt, über den Bereich der zwei Wahlperioden hinaus, beziehungsweise es gilt sowieso immer nur in einer Wahlperiode, dann hat man die Verfassung schon gebrochen, weil die Verfassung nur erlaubt, dass der Präsident den gemeinsamen Willen eines Volkes in einer Wahlperiode repräsentiert und wenn er dann abtritt, ist er nicht mehr der Repräsentant des souveränen Volkswillens. Das ist also eigentlich verfassungsrechtlich ist das völlig klar. Und dieses zweite Impeachment-Verfahren hätte, und das war ja auch die Argumentation von dem Mitch McConnell, die Argumentation, dass dann die Tür für die Rache an einer abgewählten Regierung durch die neu gewählte Regierung möglich wäre und praktisch dann die amerikanische Gesellschaft in einen unendlichen Wahlkampfmodus hineinkommen würde. Und genau dieser unendliche Wahlkampfmodus ist das Ziel von Trump. Er versucht ständig, den Wahlkampf oder die Auseinandersetzung um ihn aufrechtzuerhalten. Und zwar als ein Präsident, der durch die Dolchstoßlegende der gestohlenen Wahl eigentlich immer noch Präsident ist. Jetzt müssen Sie sich mal die Ironie der Geschichte vorstellen. Tatsächlich haben die Demokraten mit diesem zweiten Impeachment-Verfahren diese Tür geöffnet. Hätte oder wäre es zu einer Verurteilung von Trump gekommen, wäre die amerikanische Verfassung de facto durch diesen Senatsbeschluss geändert gewesen. Es wäre faktisch dieses ein Verfassungszusatz geworden. Und zwar ein vollkommen illegaler. Ich glaube, da fehlt es auch bei den Demokraten an der Vernunft. Aber von Hegel gibt es einen sehr schönen Satz. Es gibt eine List der Vernunft und die Hinterlist der Unvernunft. Und die Hinterlist der Unvernunft müssen Sie sich in diesem Fall so vorstellen, dass die Demokratie von Mitch McConnell gegen die Demokraten gerettet wurde, weil die Demokratische Partei in diesem Verfahren eine Niederlage erlebt hat. Die US-Verfassung ist durch die Fehler der Demokratischen Partei nicht zerstört worden, weil sie in diesem Verfahren gegen Trump verloren haben. Was heißt das jetzt für die weitere Entwicklung? Trump wird natürlich bleiben, aber Trump ist die Basis genommen worden. Er ist nicht mehr ein abgewählter Präsident durch ein aus seiner Sicht illegales Verfahren. Und in der Tat, dieses illegale Verfahren hätte nochmal auch den Schlag obendrauf gegeben. Die Österreicher sagen Schlagoberst, die den Irrsinn befeuert, dass ein Präsident, der nicht mehr Präsident ist, als Präsident angeklagt wird. Und diesen Verfassungsbruch hat ironischerweise der abgewählte republikanische Senatsführer Mitch McConnell organisiert. Ironischer, manchmal geht die Geschichte nicht. Also verlassen wir aber jetzt dieses Thema, diesen Putsch, der wird uns sowieso noch länger beschäftigen. Der Trumpismus ist mit der Niederlage und dem Sieg von Biden Harrison nicht vom Tisch. Die amerikanische Gesellschaft wird mit diesem zentralen Problem weiterhin kämpfen. Warum? Das ist jetzt mein zweites Thema. Die Theorie der Erdgeburt des Menschen steht zur Theorie oder zur Wahrheit der Kulturgeburt in der Demokratie in einem krassen Gegensatz. Warum dieses? Wir haben es bei der Idee der Naturgeburt des Menschen mit einer Idee zu tun, die aus dem Alten Testament kommt. Im Alten Testament haben sie den Ausspruch, macht euch die Erde untertan. Das macht der Feudalismus, das hat die Clangesellschaft gemacht. Die Erde ist untertan worden, die Menschen sind untertan worden und vor allem die Frauen sind dem Patriarchat untertan geworden und sie sind zum Besitz der Patriarchen geworden. Diesen Grundgedanken muss man immer wieder festhalten, weil er uns schwierig vorkommt und schwierig ist. Selbst Frauen erklären, beispielsweise in Persien, dass sie dieses patriarchale System akzeptieren und gut finden. Im Augenblick möchte ich nur den Hinweis machen, gab es oder gibt es in der Türkei eine heftige Auseinandersetzung um die Istanbul-Konvention. Das heißt also, dass die Männer Frauen nicht schlagen dürfen und dass Frauen Menschen sind. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und da gibt es Frauen in der Türkei, die vermummt vor die Fernsehkamera treten und die sagen, sie sind für das alte patriarchale Recht und finden das als Ordnungsrecht gut. Diesen Grundgedanken der Unterwerfung des Menschen durch eine Besitzergreifung eines anderen müssen wir verstehen lernen. Dieser Grundgedanke ist der Grundgedanke der Entlastung und der Übergabe meiner selbst als Ding an einen anderen. Der hat dann für mich zu sorgen. Wenn ich mich aus meiner Selbstsorge verabschieden darf, dann mache ich mich zu einem Ding. In dem Augenblick, in dem der Mensch sich zur Demokratie durchringt, tut er etwas Eigenartiges. Das Wort eigenartig müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Er macht eine neue Art, sich zu eigen. Das ist das Wort eigenartig. Es ist neuartig, was dort geschieht. Er wirft die Herrschaft der Herren ab. Er sagt, wir sind die Herren auf der Akropolis und wir sind die neuen Herren auch in der Stadt. Das bedeutet für unsere Überlegung, dass wir, wenn wir unsere Kulturgeschichte anschauen, immer wieder versuchen müssen, eine Tiefenbohrung zu machen. Also von den Ereignissen des Tages, zum Beispiel jetzt eben der Verfassungsbruch in den USA, zurückzugehen und zu fragen, wo kommt dieser Verfassungsbruch eigentlich ursprünglich her? Wieso machen Menschen sich selbst zu Dingen und Knechten von Herrschaftsverhältnissen und unterwerfen sich sogenannten göttlichen Führern? Was ist der Ursprung oder wo kommt ursprünglich die Idee dieses Verfassungsbruches her, dass sich jemand, der ein gewählter Präsident ist, auf die Präsidentschaft als Instrument stützt, um die Bürger um ihr Eigensinns- und Souveränitätsrecht zu bringen. Bei der tiefen Bohrung nach den Ursprüngen dieser Ermächtigung, dieser Selbstermächtigung, bin ich in meinem Buch über die Geburt von Kultur auf den Konflikt zwischen Sokrates und Platon gestoßen. Ich möchte jetzt eine Replik machen auf diesen Ursprungs- oder auf dieses Ursprungsproblem. Wo kommt es her? In der Auseinandersetzung um die erste Demokratie hat Sokrates die Position der Bürger und der Verfassung vertreten. Das heißt, er hat gesagt, gegen die Angriffe, damals war derjenige, der ihn da angegriffen hat, Thrasymachos, der ist mit der These aufgetreten, Gerechtigkeit ist nichts anderes als der Vorteil Sympheron, das Zuträgliche des Stärkeren. Diese These, dass Gerechtigkeit der Vorteil des Stärkeren ist, die ist in unserer Kulturgeschichte immer vertreten worden von der Herrschaft. Und die Herrschaft hat dann immer gesagt, die Bürger sind sowieso zu dumm, um sich selbst zu lenken. Das ist die Grundthese. Das heißt, sie selber sind die Besten, weil sie, jetzt Thrasymachos, das Zuträgliche für sich kennen. Das ist ja in der Tat wahr. Sie wissen, was für sie der Gewinn ist, nämlich die Unterwerfung der Bürger und die Bürger zu ihrem Besitz zu machen. Dieses ist das, was in der gesamten Tradition, die dann auf dieser Grundthese aufbaut, die ich Ihnen jetzt dann gleich darstellen werde, der Grundgedanke. Sokrates sagt hingegen, die Erzeugung dessen, was für die Menschen das Beste ist, kann nur durch die Menschen selber zustande gebracht werden. Und die Gerechtigkeit, die sie dann erfinden, ist eine Gerechtigkeit, die es nur in der Stadt gibt. Gerechtigkeit wächst nicht wie ein Apfel auf dem Baum der Erkenntnis, sondern Gerechtigkeit wird geboren in der Stadt durch die Probleme, durch die Bedürfnisse, durch die Sehnsüchte der Bürger. Und das heißt, sie müssen sich in einer Auseinandersetzung mit anderen Bürgern um das Beste für sie alle bemühen. Sokrates fasst diesen Gedanken dann zusammen, und zwar in einer rückwärtsgewandten kategorischen Imperativ, könnte man fast sagen. Also nicht einen kategorischen Imperativ, Imperativ heißt der Befehlssatz, sondern in einer sokratischen Inspiration im Grunde genommen ist es, in einer Selbstverpflichtung, in einem Hinweis auf die Schöpfung von Besonnenheit, Sophrosyne. Sokrates sagt diesen Satz: Die größte Strafe aber ist, von Schlechten regiert zu werden, wenn einer nicht selbst regieren will. Und aus Furcht vor diesen scheinen mir die Rechtschaffenden zu regieren, wenn sie regieren. Dann denkt man immer, jeder muss der Regierungschef werden. Nein, das meint der Sokrates nicht. Jeder muss sich mit seiner Stimme an der Regierung beteiligen. Und die Regierung, die jeder organisieren muss, ist die Selbstregierung. Man muss also zuerst sehen, dass er seine eigene Seele regiert, dass er sich selbst regiert. Und nur derjenige, der sich selbst regieren kann, der kann auch ein gutes Verhältnis zu anderen entwickeln. Die Selbstregierung für Sokrates ist, dass wir uns lieben lernen. Und nur derjenige, der sich lieben lernt, der sich selbst achtet, das kann man dann in verschiedenen Formen ausdrücken, der sich selbst beachtet, der sich selbst verbessern will, das sind alles Formen des Eros, die der Sokrates immer wieder diskutiert. Der ist in der Lage, ein Schöpfer zu sein. Das heißt, die sokratische Grundidee ist, werde Schöpfer deiner selbst. Werde, was du wirst. Ganz im Gegensatz zu Nietzsche, der immer gesagt hat, werde, was du bist. Und dieses werde, was du bist, dieses Sein geht auf eine platonische Verballhornung zurück, denn es ist die Ironie des Platon, dass er im Laufe seines Lebens immer mehr von seinem Lehrer Sokrates abgekommen ist und dann ins Lager der Feinde der Demokratie übergegangen ist. Das ist ja kein Geheimnis, das ist der Wissensstand der Philosophiegeschichte auch, der traditionellen. Also, wir haben zu fragen, wo ist zum ersten Mal ganz im Gegensatz zu dem, was in Athen durch Sokrates und durch die Demokratie in den verschiedenen Verfassungsreformen gemacht worden ist, also wo die Selbstständigkeit der Bürger das zentrale Thema und die zentrale Aufgabe war, aber auch die zentrale Verpflichtung und Belastung. Denn Verantwortung, Souveränität ist auch eine Last. Und die Last abzuwerfen und mal lustig zu sein und zu sagen, soll's doch der andere machen, ist ein Element unserer seelischen Befindlichkeit, auf die stößt jeder immer wieder. Zu sagen, mach's doch du, mach's doch du, mach's doch ich nicht. Dann haben wir die Suche nach den Entsorgern, der Sorge. Und wir dürfen uns die Sorge und die Suche nach der Selbstsorge und nach der Versorgung nicht abnehmen lassen. Und Sorge und Selbstsorge ist immer eine Erfindung von Zukunft. Das heißt, wir müssen es den Menschen ermöglichen, unseren Mitbürgern möglichst klare Entwicklungsebenen von uns angeboten zu bekommen, in die hinein sie sich entwickeln können. Dabei gehen wir mit ihnen gemeinsame Wege, aber gehen muss jeder selbst. Wenn ich mit ihnen gehe, wenn sie mir in Argumenten folgen, dann müssen sie sokratisch diese Argumente bei sich wiederholen und sie sollten zu diesen Argumenten in sich selbst Ja sagen. Das heißt, dieses Selbstbewusstsein entwickeln, sich selbst zum selbstständigen, souveränen Menschen zu machen. Das ist der Grundsatz der Sokratik, der sokratischen Existenzphilosophie. Niemand kann Ihnen diese Schöpfungsarbeit abnehmen, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, es ist eine Lust, sich selbst zu schöpfen. Wenn man an dem Punkt angekommen ist, dass man die Last zur Lust der Selbstschöpfung macht, dann ist man schon über die große oder die größte Klippe hinaus.